HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Jetzt im Moment ist es so, dass jedes Loch bebaut wird. Es gibt keinen freien Bauplatz mehr. Wohnungen sind eigentlich überteuert. Alles, was man hier kaufen kann, ist sofort weg.
Da sind dann teilweise 50, 60 Personen durch die Wohnungen gescheucht worden. Und dann hat man was unterschrieben. Und dann hat man nie wieder was davon gehört.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mietpreisbremse nicht wie erhofft wirkt.
Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhause. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus.
Ich kenne Leute, die suchen also seit einem Jahr eine Wohnung und haben keine gefunden. Die haben dann aufgegeben und der hat jetzt im ehemaligen Osten ein Haus gebaut.
Wir sprechen hier nicht über eine kleine Randgruppe. Wir sprechen über Menschen wie du und ich, die arbeiten und trotzdem es nicht schaffen, sich auf dem freien Wohnungsmarkt mit Wohnungen zu versorgen.
Gehen Sie ins Europaviertel, da sehen Sie, wie teuer die Mieten dort sind. Das kann kein Normalverdiener, keine Krankenschwester, keine Erzieherin und kein Facharbeiter bezahlen.
Die Frage von Wohnraum, von bezahlbarem Wohnraum, das wird die soziale Frage der nächsten Jahre. Das heißt, wir schaffen heute letztendlich die Grundlage dafür, wer sich in 10, 15 Jahren eigentlich Frankfurt noch leisten kann.
Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kostet Wohnen schon wieder mehr. Die Immobilienblase will einfach nicht platzen. Vermieter und Verkäufer können Preise aufrufen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar wären. Während auf dem Land Häuser in abgelegenen Regionen leer stehen und verfallen, blähen sich die Ballungsräume immer mehr auf. Vor allem im Rhein-Main-Gebiet sind die Städte dem Zuzug längst nicht mehr gewachsen. Obwohl in den vergangenen Jahren ein regelrechter Bauboom immer neuen Wohnraum schuf. Neubauwohnungen sind in Frankfurt binnen 10 Jahren um 70%, in Mainz sogar um 90% teurer geworden. Die Einkommen der Menschen, die in der Region Wohnungen suchen, sind im gleichen Zeitraum aber nur um 10-15% gestiegen. Während es für die Ärmeren Wohnungszuschüsse gibt und die Reichen natürlich kein Problem haben, sich einzukaufen, werden immer mehr Normalverdiener, also die Mittelschicht, aus den begehrteren Stadtvierteln und letztlich aus den Städten vertrieben. Sie können sich Wohnen dort nicht mehr leisten. Normallos in Not, wenn Wohnen Luxus wird, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir an mit dem Alltag von Wohnungssuchenden in Frankfurt. In einer Stadt mit sehr vielen Singles, schon weil viele wegen des Jobs ins Rhein-Main-Gebiet ziehen, auch weil es viele Pendler gibt, die von weit her kommen und nur am Wochenende nach Hause fahren können. Deshalb sind die Wohnungen der Größe und des Zuschnitts besonders gefragt, wie sie auch die Kollegin Marie-Kathrin Fromm gesucht hat.
Bevor ich anfange zu suchen, frage ich Freunde und Kollegen, ob sie einen Tipp für mich haben. Vielleicht kennt ja zufällig jemand einen Vermieter oder Makler oder weiß, wo man am besten sucht. Die häufigste Antwort lautet: In Frankfurt? Nee, das ist schwierig. Viel Glück. Na gut, dann muss ich es eben auf dem klassischen Weg versuchen. Ich durchforste also die Immobilienanzeigen in den großen Internetportalen. Ich suche eine Wohnung zwischen 50 und 60 Quadratmeter mit einer möglichst guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Miete sollte warm maximal 700 Euro kosten. Für die Größe und Preisklasse gibt es eigentlich ziemlich viele Wohnungen, die auf den Fotos im Internet auch ganz manierlich aussehen. Ich hinterlasse den Vermietern Nachrichten auf der Mailbox oder schreibe sie per E-Mail an. Und schon hier stoße ich auf die erste Herausforderung. Auf keine einzige meiner vielen E-Mail-Anfragen habe ich jemals eine Antwort bekommen. Man muss die Leute direkt am Telefon erreichen, sonst hat man keine Chance. Mir gelingt es, mit einem Makler einen Besichtigungstermin in Frankfurt-Rödelheim zu vereinbaren. Die Wohnung kostet etwas mehr, als ich ausgeben will. Auf den Fotos sieht die Wohnung wirklich gemütlich aus. 2 Zimmer, Küche, Bad mit einem großen Balkon. Dann sehe ich das Haus von außen. Ein mehrstöckiger Klotz zwischen Schmuddelbeige und Kackgrün. An großen dunkelgrauen Flecken auf der Fassade kann ich genau erkennen, wo bei Regen das Wasser abläuft. Ich werfe trotzdem einen Blick in die Wohnung und frage die Vormieterin, wie es sich hier so lebt. Sie sagt, sie fühle sich grundsätzlich wohl, auch wenn sie immer gehofft habe, dass die Eigentümer vielleicht doch mal das Haus sanieren. Doch das sei nie passiert. Die Firma sitze irgendwo im Ausland und kümmere sich nicht drum. Ich sage dem Makler, dass ich kein Interesse habe. Für den Zustand seien mir 750 Euro Miete dann doch zu hoch. Das Haus sei einfach zu ungepflegt. Naja, das sei auch immer Geschmackssache, antwortet mir der Makler. Aha, denke ich. Ab jetzt sehe ich mir jeden Morgen die Wohnungsangebote im Internet an, um möglichst schnell reagieren zu können, wenn es eine neue Anzeige gibt. Eigentlich hatte ich mir ja bei 700 Euro eine Grenze gesetzt, was die Miete angeht. Mittlerweile halte ich 800 Euro für realistischer. So viel kostet etwa eine Wohnung in der Nähe des Günthersburgparks im Frankfurter Nordend. Auch hier gelingt es mir, einen Maklertermin zu vereinbaren. Die Wohnung hat eine gute und ruhige Lage und wirkt wirklich schön, bis ich das Wohnzimmer betrete. Dort trifft mich fast der Schlag. Gegenüber dem Balkon ist die kleine Werkstatt einer Firma, eine heruntergekommene Bruchbude, auch noch gestrichen in leuchtend mintgrüner Farbe. Davor packt eine Art Schrottlaster. Als die Vormieterin meine kritische Miene bemerkt, sagt sie, naja, es ist jetzt nicht so schön, aber wenn man auf dem Balkon sitzt, kann man ja auch in eine andere Richtung schauen. Aha, denke ich mir schon wieder und sage auch hier der Maklerin ab. Über 800 Euro jeden Monat für so einen grässlichen Ausblick, das fände ich nicht angemessen. Die Maklerin lächelt nur spöttisch und sagt, aber diese Lage, wenn Sie hier auch noch einen schönen Balkonblick wollen, da müssen Sie schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Eine andere Interessentin nickt eifrig, das sehe sie auch so. Ich denke in diesem Moment einfach nur, die spinnen, die Frankfurter, das mache ich nicht mit.
Aber letztlich hat sie dann doch eine Wohnung gefunden in der Stadt, sie musste nicht rausziehen. Reine Glückssache. Dieter von Lübcke, der ehemalige Leiter des Stadtplanungsamtes Frankfurt am Telefon, guten Tag.
Ja, guten Abend, Herr Schwind.
Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Weshalb hat Frankfurt nicht genügend Wohnungen für die Menschen, die in die Stadt wollen? Also es sind in den letzten Jahren 60.000 Leute, das ist eine ganze Kleinstadt, da hier nach Frankfurt gezogen. Das ist schon viel, aber hat man das nicht vorhersehen können?
Also ich denke, von dieser Einwohnerentwicklung sind, wenn nicht alle, so doch die meisten Fachleute schlicht überrascht worden. Und das gilt im Übrigen nicht für Frankfurt, sondern es gilt im Grunde für alle großen wirtschaftlich dynamischen Städte in Deutschland.
Und das heißt, man hätte es nicht planen können, oder doch?
Also man hätte sicherlich einen Teil des Einwohnerzuwachses voraussehen können oder hat ihn auch vorausgesehen, nämlich den Zuwachs an Kindern. Wir haben ja erfreulicherweise in Frankfurt einen Überschuss. Die Kinderzahlen übersteigen bei weitem die Sterbeziffern in dieser Stadt. Aber dass eine Zuwanderung motiviert sicherlich im Wesentlichen durch ökonomische Gründe, durch das hervorragende Arbeitsplatzangebot ist, die in einem derartigen Umfang stattfindet, war für uns Fachleute überraschend. Nichtsdestotrotz, also wir haben ja seit 2004 in Frankfurt einen nach langer Stagnation der Einwohnerzahlen einen rapiden Anstieg jedes Jahr, sind immer mehr, ist die Einwohnerzahl wesentlich gestiegen. Seit 2004 hat die planende Verwaltung durchaus darauf reagiert.
In welcher Form?
Also ich erinnere mich daran, dass wir im Jahre 2008, wenn ich von wir spreche, meine ich das damalige Stadtplanungsamt, haben wir ein Wohnungsbauprogramm für die 5 Jahre 2009 bis 2013 aufgelegt, was auch politisch Zustimmung fand. Da wurde beispielsweise eine mittelschichtorientierte Wohnungsbauförderung neu geschaffen, um sozusagen die Lücke zwischen dem klassischen sozialen Wohnungsbau mit Anfangsmieten von 5,50 Euro und dem frei finanzierten Wohnungsbau zu schließen. Das ist also ein Programm, was für Haushalte geeignet ist, die bis zu 70% mehr verdienen können als die klassischen Sozialmieter. Wir haben damals zum ersten Mal, für Frankfurt zum ersten Mal, eine Kopplung eingeführt zwischen der Baulandentwicklung und der Reservierung von Teilflächen für den geförderten Wohnungsbau. Wir haben verlangt, dass im Regelfall durch städtebauliche Verträge 30% der neu geschaffenen Wohnungsbaugrundstücke reserviert werden für den geförderten Wohnungsbau. Und eine dritte wesentliche Innovation war damals, dem Schwund an Sozialwohnungen mit Belegungsrechten für das Amt für Wohnungswesen entgegenzuwirken, indem die Stadt Frankfurt Belegungsrechte ankauft im alten Wohnungsbestand.
Das ist alles gemacht worden, hat aber nicht gereicht oder ist vieles von dem nur Vorschlag geblieben und letztlich dann doch nicht gemacht
worden? Also diese drei Punkte sind politisch einhellig gebilligt worden und sind dann auch realisiert worden, Schritt für Schritt. Woran es im Grunde immer gefehlt hat, sind neue Entscheidungen für die Schaffung von neuen Wohngebieten, für die Schaffung von neuem Wohnbauland. Es hat seitens der Verwaltung, hat es im Jahre 2010, also sozusagen kurz nach diesem 5-Jahres-Wohnungsbauprogramm, hat es denn ein konkretes Konzept gegeben, was wir damals Stadtentwicklungsinitiative 2030 genannt haben, mit einer Fülle von Vorschlägen für neue Wohnungsgebiete, für neue Wohnquartiere, was für mein Gefühl allerdings zu wenig politische Aufmerksamkeit gefunden hat.
zu wenig politische Aufmerksamkeit, ja. Heißt, die Stadtversammlung hat nicht richtig, sie haben sie nicht wecken können.
Es hat im Grunde nur einen Folgebeschluss dazu gegeben, und zwar der Vorschlag, die Autobahn A661 einzuhausen und auf beiden Seiten dieses dann beruhigten und zu begrünenden Bereichs auch neue Wohnquartiere zu schaffen, was dann später Ernst-May-Quartier oder Ernst-May-Viertel genannt wurde. Dazu gab es dann relativ schnell politische Zustimmung. Im Jahre 2011 sind vorbereitende Untersuchungen für eine mögliche Entwicklungsmaßnahme begonnen worden, die allerdings bis heute nicht komplett abgearbeitet sind oder noch nicht.
Warum dauert es letztlich so lang, wenn der politische Wille an dieser Stelle wenigstens da war? Warum dauert es dann so lang mit der Umsetzung?
Also ich glaube, dass letztendlich dass ein Umdenkprozess in Frankfurt notwendig ist. Also man hatte sich sozusagen darauf eingestellt, dass im Grunde die Stadtentwicklung nicht zu Ende gekommen ist, aber doch mit einer Fertigstellung des neuen Stadtviertels oder Stadtteils am Riedberg und mit der Fertigstellung des Europaviertels dann in ruhigere Bahnen übergeht. Und im Übrigen ist die Schaffung von neuen Baugebieten immer mit Konflikten versehen. Und Veränderungen sind heutzutage eher negativ besetzt. Und insofern gibt es, denke ich, immer politisch eine gewisse Scheu, solche Konflikte auszustehen. Man hat sich dann gerne sozusagen vor der Schaffung von neuem Wohnbauland etwas herumgedrückt, indem man halt darauf gesetzt hat, dass der Stadtteil am Riedberg oder das Europaviertel oder die Konversion von Büroflächen, die ja in einem erstaunlichen Maße auch gelungen ist, es sind ja viele Wohnbauflächen neu gewonnen worden, sei es in der Bürostadt Niederrad, sei es in einer Vielzahl von Einzelstandorten. Darauf hat man gerne gesetzt, weil das alles Probleme oder Aufgaben sind, die
wo es nicht so viele Konflikte gibt.
Früher durchgestanden hat oder relativ konfliktfrei sind.
Und dann hat sich der ehemalige Leiter des Stadtplanungsamtes, nämlich Sie, hat sich dann abgewendet und hat gesagt, na gut, dann schlaft weiter.
Wir haben sicherlich im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht zu argumentieren, aber ich denke letztendlich mit zu wenig Erfolg. Was nicht bedeutet, dass man in der Vergangenheit, in den letzten Jahren den Wohnungsbau noch stärker hätte ankurbeln können, das glaube ich nicht. Wir haben ja erstaunliche Steigerungen der Wohnungsbauproduktion erlebt. Meine Sorge ist eher, dass in den nächsten Jahren die Wohnbauflächen sehr knapp werden und dann der jetzige Engpass auf dem Wohnungsmarkt, dass der sich entweder noch verstärkt oder auch nicht entspannt.
Dieter von Lübcke, der ehemalige Leiter des Stadtplanungsamtes Frankfurts. Recht herzlichen Dank. Normalos in Not, wenn Wohnen Luxus wird. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Was hier kommt, ist Immobilienlyrik. Hier dichten Makler, Investoren, Vermögensberater und deren Berater. Teil 1, das Luxussegment.
Kompetenz, Exklusivität, Leidenschaft.
Es hätte Sissis Refugium am Mittelmeer sein können. So erlesen, so anspruchsvoll romantisch, so edel verträumt und mit jenem unwiderstehlichen Charme des Besonderen präsentiert sich dieses bezaubernde Anwesen.
Lebensqualität in allen Facetten.
In der exzellent gestalteten Wohnküche finden Sie alles, was Sie von einer Traumküche erwarten. Moderne Technik, geschmackvolle und hochwertige Gestaltung, viel Ablage sowie Staufläche lässt das Herz eines jeden Kochenthusiasten höher schlagen.
Ästhetik, Geschmack und Hochwertigkeit. Das sind Attribute, die dieses Objekt treffend beschreiben.
Elegante und hochwertig ausgestattete Stadtsuiten mit großzügigen Raumkonzepten. Diese gut geschnittenen Eigentumswohnungen werden selbst höchsten Ansprüchen gerecht und punkten darüber hinaus mit einem traumhaften Panoramablick von der Dachterrassenlandschaft.
Dieses Grundstück hat nur das Beste verdient. Architektur mit Niveau, professionelle Ausführung und Sie.
Und jetzt aus den Gefilden des Luxus zurück in die städtische Realität unter Zuzugsdruck. Mehr als die anderen Ballungsräume der Republik ächzt das Rhein-Main-Gebiet unter dem Zuzug. Anderswo ist Wohnen noch teurer als hier, aber da hat das schon Tradition, in München und Hamburg zum Beispiel. Rhein-Main ist dagegen solchen Zuzug nicht gewohnt und selbst in der erfolgsverwöhnten Stadt Frankfurt, die sich selbst gern die Main-Metropole nennt, reiben sich die Politiker verwundert die Augen. Wir haben schon gehört, dass sie gewarnt waren, es hätten wissen können, aber sie wollten erst nicht hören und jetzt kommen sie nicht nach. Frank Angermund.
Die Preise auf dem Frankfurter Immobilienmarkt kennen seit Jahren nur eine Richtung, nach oben. Planungsdezernent Mike Josef von der SPD nennt dafür drei Gründe.
Zum einen sind es die niedrigen Zinsen, zum anderen der große Bevölkerungszuwachs hier in Frankfurt. Und der dritte Punkt ist, dass wir immer weniger Bauland haben, bei eben gleichzeitig steigender Nachfrage.
Die steigenden Immobilienpreise sorgen auch für steigende Mieten. Laut Frankfurter Mietspiegel werden aktuell im Durchschnitt für einen Quadratmeter knapp 9 Euro gezahlt. Wer jetzt eine Wohnung sucht, wird allerdings teils deutlich mehr zahlen müssen. Teilweise müssen bis zu 18 Euro für eine normale Wohnung gezahlt werden. Um die steigenden Mieten zu stoppen, muss gebaut werden, denn bereits jetzt fehlen laut Planungsdezernent Josef bis zu 40.000 Wohnungen. In Frankfurt entstehen zwar mehr als 10 Wohnhochhäuser, doch die werden das Problem nicht lösen, sagt Josef.
Wir brauchen neues Bauland, ob das jetzt Konversionsflächen ist, ob das die Innenentwicklung ist, also Konversion, Nachverdichtung, Bebauung von Brachen, Aufstockung und so weiter und so fort. Das ist das eine, aber ich glaube eben angesichts der dramatischen Entwicklung brauchen wir auch die Außenentwicklung, brauchen wir ein neues Baugebiet.
Ein neuer Stadtteil muss her. Im Sommer soll mit Fertigstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts eine Fläche genannt werden. Doch Frankfurt ist klein, es fehlen freie Flächen und politische Mehrheiten. Die SPD würde gerne die Ackerflächen des Pfingstbergs im Norden der Stadt bebauen. Der Koalitionspartner CDU ist strikt dagegen und sieht den Platz für einen neuen Stadtteil eher auf der grünen Wiese im Osten der Stadt. Der Bau eines solchen Stadtteils dauert zudem viele Jahre. Vielen Mietern drückt der Schuh jetzt. Beispiel Stadtteil Gallus. Dort baut der Eigentümer eines Wohnblocks Aufzüge in die Häuser. Die Folge: steigende Mieten.
Es wird halt immer enger.
Da kommen Mieterhöhungen auf die Mieter zu bis zu 300 Euro, was nichts zu vertreten ist.
Ja, natürlich 170 Euro. Immerhin, das ist ganz viel.
Also jetzt zahle ich 468,38 Euro und das werden 161 Euro mehr sein für eine 65 Quadratmeter Wohnung.
Um eine großflächige Verdrängung von Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu verhindern, hat die Stadt Maßnahmen ergriffen. Bei Neubauprojekten müssen 30% der Wohnungen für diese Menschen gefördert sein. Bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG sind es sogar 40%. Außerdem werden die Mieten in den ABG-Wohnungen in den nächsten 5 Jahren nur um maximal 1% steigen, sagt ABG-Chef Frank Juncker.
Da sage ich auch, das ist in einem 5-Jahres-Zeitraum machbar. Darüber hinaus geht es nicht. Dann fängt es an, weh zu tun. Aber jetzt aus diesem Effekt in dem 5-Jahres-Zeitraum 1% pro Jahr, das kann man machen. Das ist gerade noch verkraftbar.
Die ABG müsse wirtschaftlich handeln, auch um den Bau weiterer Wohnungen finanzieren zu können. 6.600 ABG-Wohnungen sollen in den nächsten 4 Jahren entstehen. In Frankfurt suchen aktuell Menschen aus 10.000 Haushalten eine Sozialwohnung. 41% der Frankfurter Bevölkerung wäre sogar berechtigt, eine Sozialwohnung zu beziehen. Bei aktuell 31.000 Sozialwohnungen hat nur ein Bruchteil die Chance, solch eine Wohnung zu bekommen. Betroffen von der Wohnungsnot sind also auch Erzieherinnen, Polizisten, Krankenschwestern, Berufe mit einem vergleichsweise niedrigen Einkommen in der Bankenmetropole Frankfurt. Rolf Janssen vom Frankfurter Mieterschutzverein sieht deshalb auch den Bund in der Pflicht, mehr in den sozialen Wohnungsbau zu investieren.
Die Kosten für Wohnungen sind ja insbesondere deswegen so hoch, weil es aufwendige Vorschriften in den Bauordnungen, im Baurecht gibt. Und da ist es unbedingt erforderlich zu schauen, wo kann man dort Abstriche machen, sodass das Bauen dort auch billiger wird.
Schnell bauen, billig bauen, doch auch Umweltaspekte müssen berücksichtigt werden. Im Nordosten Frankfurt sollen 4.000 Wohnungen im sogenannten Ernst-May-Viertel entstehen. Um die Anwohner vor Autobahnlärm zu schützen, muss die benachbarte A661 eingehaust werden. Kritiker sagen, dass durch die Bebauung des Areals dringend benötigte Frischluftschneisen für die Innenstadt blockiert werden. Doch während über neue Quartiere gestritten wird, wächst die Frankfurter Bevölkerung stetig an. Marc Gellert, Sprecher des Planungsdezernats.
Das zeigt eben, dass man wahrscheinlich immer einem Wachstum hinterherhinken wird. Und das hat ja auch niemand so prognostiziert. Das bezieht sich auf den Wohnungsmarkt als Ganzen und es bezieht sich natürlich auch auf den Teilmarkt der Sozialwohnungen.
Frank Angermund über die Probleme der zurzeit am schnellsten wachsenden Stadt Deutschlands. Professor Walter Siebel, Stadtsoziologe an der Uni Oldenburg, eigentlich kann man wohl sagen einer der Mitbegründer der Stadtsoziologie. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Zuzugsdruck nennt sich das, was wir hier als Problem haben. Und ich habe eben schon den ehemaligen Stadtplanungsamtschef der Stadt Frankfurt gefragt, ob er davon überrascht worden ist eigentlich. Er sagt, naja, ein bisschen davon hat man vielleicht vorhersehen können, dass so viele Menschen in die Städte drängen oder in die Ballungsräume drängen. Aber dass es so heftig wird wie jetzt in Frankfurt, das habe man nicht vorhersehen können. Jetzt mal die ganz andere Frage andersrum. Woher kommt dieser Druck eigentlich? Wie ist es entstanden?
Also das Problem hat zwei Seiten. Das eine, dass die Wohnungs- und Stadtpolitik nicht so langfristig und stetig bei uns angelegt gewesen ist in den letzten 40 Jahren, wie es angesichts des Problems der Wohnungsversorgung unabdingbar wäre. Und das zweite ist, dass alte Trends stärker geworden sind, die man aber schon seit langem kennt. Und bestimmte Trends in den letzten 30 Jahren neu aufgetreten sind. Die alten Trends, die eine Wohnungsnachfrage in den Ballungszentren zur Folge haben, sind einmal die Tatsache, dass Studenten immer schon dort gewohnt haben, wo Universitäten sind. Und das heißt vorwiegend in den Städten. Und aufgrund der Bildungsexpansion der letzten 50 Jahre hat sich die Zahl der Studenten bei uns verzehnfacht auf mittlerweile über 2 Millionen. Das Zweite, die Städte sind immer Ziel von Zuwanderung gewesen. Und wir haben mehr Zuwanderer in den letzten 50 Jahren erlebt. Das ist nun weiß Gott kein neues Phänomen. Neu ist allenfalls, dass diese Gruppen, die immer schon in Städten gewohnt haben, heute zahlreicher sind.
Vielleicht auch, dass vermehrt junge Familien wieder zurückziehen wollen in die Stadt und dass das Wohnen im Grünen weit draußen nicht mehr so angesehen ist, weil man vielleicht nicht mehr so lange im Auto hocken möchte und jeden Tag pendeln?
Zurückziehen würde ich gar nicht so sagen. Ich würde eher sagen, dass junge Menschen in der Phase der Familiengründung nicht mehr wegziehen, sondern in der Stadt bleiben, wo sie etwa ihre Berufsausbildung gemacht haben. Das ist in der Tat ein neues Phänomen und hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine, die Veränderung der Lebensweise, insbesondere die Veränderung der Rolle der Frau. Sehen Sie, früher konnte man sich, und normalerweise war das der Mann, auf seinen Beruf konzentrieren, weil man zu Hause eine Hausfrau hatte, die einem den Rücken frei hielt von allen außerberuflichen Verpflichtungen. Heute gibt es immer weniger solcher traditionellen Hausfrauen und dafür immer mehr Frauen, die ihrerseits ein karriereorientiertes, berufszentriertes Leben führen wollen und deswegen ihrerseits Entlastung von außerberuflichen Verpflichtungen.
Und die kriegen sie nicht von den Männern, sondern da muss die städtische Infrastruktur herhalten.
Die ganz genau. Die Hausmänner sind, weiß Gott, rar. Und wenn man nicht auf Kinder verzichtet, was eine der üblichen Reaktionen auf dieses Dilemma ist, dann zieht man in die Innenstädte, weil dort die städtischen Infrastrukturen, aber auch die privaten Dienstleistungsangebote einen eigentlich mit allem versorgen, wofür man früher einen privaten Haushalt geführt von einer traditionellen Hausfrau benötigte. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der für eine verstärkte Nachfrage nach Stadt als Ort von Leben und Arbeiten. Und das ist die Veränderung im Verhältnis von Arbeiten und Wohnen. Wir haben nicht mehr diese strikte Grenze, zeitliche Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Die Arbeitszeiten verschwimmen. Und das heißt, wenn die Grenzen zwischen Arbeiten und Nichtarbeit diffus werden, dass sie sich lange Wege zwischen Wohnort und Arbeitsort nicht mehr leisten können.
Das kenne ich.
Ja, genau. Und das, was intellektuelle Berufe, akademische Berufe schon lange erkennen, das wird zunehmend zu einer allgemeinen Bedingung und bedeutet, dass die Stadt stärker nachgefragt wird, weil da eher eine solche räumliche und zeitliche Einheit von Arbeiten und außerbetrieblichem Leben organisierbar ist.
Nun haben Sie ganz am Anfang gesagt, es liege auch daran, dass die Wohnungs- und Stadtpolitik in Deutschland in den letzten 30 Jahren ein wenig im Argen gelegen hätte.
Ja.
Das bedeutet, man wollte diese Entwicklung, die ja keine ganz plötzlichen sind, sondern Langzeitentwicklung, man wollte sie nicht sehen?
Also wenn es eine Politik gibt, die lange Perspektiven braucht und eine hohe Stetig in der Problembearbeitung, dann ist es die Wohnungs- und Stadtpolitik. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es sehr lange dauert, bis ein Planungsziel Realität geworden ist. Es hängt vor allem damit zusammen, dass Wohnungs- und Stadtpolitik ist, mit sehr dauerhaften Problemen zu tun hat. Und die Wohnungsversorgung ist ein klassisches Beispiel dafür. Wohnungspolitik ist eine Daueraufgabe, weil Wohnungsnot unabschaffbar ist. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, Menschen sind mobil, Wohnungen sind im Wortsinne immobil. Die Menschen ziehen von Thüringen ins Rhein-Main-Gebiet. Ihre Wohnungen in Thüringen stehen leer und es müssen neue für sie im Rhein-Main-Gebiet gebaut werden. Das heißt, selbst bei einer stagnierenden oder gar schrumpfenden Bevölkerung haben sie aufgrund der Mobilität die Möglichkeit, dass sie zwar national einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben, aber lokal Wohnungsengpässe. Und das Zweite, die neoliberale Ideologie, die meint, man könne die Wohnungsversorgung in den Wohnungsmarkt überführen, verkennt, dass in unserer Gesellschaft Wohnungsversorgung eine Frage einer moralischen Ökonomie ist. In unserer Gesellschaft sind wir Gott sei Dank nicht bereit, die Wohnungen, die vom Markt für einkommensschwache Haushalte bereitgestellt werden, als menschenwürdige Wohnungen zu akzeptieren. Menschenwürdiges Wohnen ist bei uns politisch nach bestimmten Vorstellungen, moralischen Vorstellungen definiert. Um 1900 galt als Wohnungsnot, wenn 6 oder mehr Personen pro heizbares Zimmer lebten. Heute ist es Wohnungsnot, wenn mehr als eine Person pro Zimmer in einer Wohnung lebt. In 50 Jahren werden die Standards noch höher sein. Und es wird immer Gruppen geben, die solche in einer Gesellschaft als menschenwürdig geltende Wohnungen, wenn sie nur vom Markt bereitgestellt werden, nicht bezahlen können. Deswegen ist Wohnungspolitik unabschaffbar. Und die Städte haben einen großen Fehler gemacht, dass sie glaubten, und die Stadtpolitik generell, dass sie glaubt, man könne die Wohnungsversorgung gänzlich dem Markt überlassen.
Professor Walter Siebel, der Nestor der Stadtsoziologie, recht herzlichen Dank. Wenn man lange genug nicht handelt und die Entwicklung sich selbst überlässt, dann ist man irgendwann von der Geschwindigkeit überrascht, mit der sich die Dinge verändern. Und dann versucht man, den harten Aufschlag auf die Realität zu mildern, indem man bremst. Ein typischer Versuch, eine letztlich als missliebig erkannte Entwicklung abzubremsen, ist die Mietpreisbremse. Fragt sich nur, ob und wie die funktioniert. S.G. Hicken.
Die Bankenstadt Frankfurt mit ihren teuren Mieten müsste eigentlich reichlich Gelegenheit bieten, auf die Mietpreisbremse zu treten. Aber gut anderthalb Jahre nach der Einführung ist die Zwischenbilanz ernüchternd. Die Bremse wird kaum bis gar nicht genutzt. Dem Eigentümerverband Haus und Grund ist aus Frankfurt keine einzige Klage bekannt. Für den hessischen Geschäftsführer Younes Frank Erhardt steht fest,
dass die Mietpreisbremse gescheitert ist. Das wussten wir vorher, deswegen haben wir uns auch massiv gegen die Einführung der Mietpreisbremse gewehrt.
Kritik kommt auch vom Mieterschutzverein Frankfurt. Kein Mieter habe nachgefragt, auch hier keine Klage bekannt. Die Mietpreisbremse sei wirkungslos, sagt Geschäftsführer Rolf Janssen.
Wir sehen da jetzt nicht, dass die Mieten reduziert worden sind, dass bei Neuvermietungen geringere Mieten verlangt werden. Das können wir nicht sehen, sodass wir davon ausgehen, im Prinzip ist die Situation nicht besser geworden für die Mieter.
Dabei hatten sich gerade die Mietervereine viel von der Preisbremse versprochen. Denn sie soll Mietwucher verhindern und Mieter in teuren Städten und Ballungsräumen schützen. Bei Neuvermietungen darf die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel für aufwendig sanierte oder ganz neue Wohnungen. Seit gut anderthalb Jahren gilt das Gesetz. Aber die Mieter hätten Scheu, die Mietpreisbremse geltend zu machen, sagt Rolf Janssen vom Mieterschutzverein.
Man darf nicht unterschätzen, dass viele Mieter in Frankfurt doch große Angst haben, eine Konfrontation mit dem Vermieter zu haben, weil sie sich Sorge machen, dass der Vermieter dann vielleicht doch irgendeinen Grund finden könnte, das Mietverhältnis zu beenden. Diese Sorge sehen wir bei sehr vielen Beratungen. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Grund, der auch dazu führt, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniert, weil der Mieter ja selber aktiv werden muss.
Er muss zum Beispiel den Vermieter fragen, ob der die Miete erhöht hat. Rolf Janssen.
Wir würden uns vorstellen, dass es wichtig wäre, die Mietpreisbremse unter anderem dahingehend zu ändern, dass der Vermieter bei Abschluss des Mietvertrages dem Mieter mitteilen muss, wie hoch die Miete zuvor gewesen ist.
Im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main steigen die Mieten. Das bestätigt auch der Eigentümerverband Haus und Grund Hessen. Er hält die Mietpreisbremse aber für das falsche Werkzeug, um das zu verhindern. Geschäftsführer Younes Frank Erhardt kritisiert, es gebe zu wenig Wohnraum.
Demgemäß ist es eine ganz klare Aufgabe an alle, für mehr Wohnungsneubau zu sorgen. Und wenn man mit derartigen Instrumentarien wie der Mietpreisbremse um die Ecke kommt, wo natürlich auch Investoren, die nicht nur bis ins nächste Jahr rechnen müssen, zu dem Ergebnis kommen, dass sich das Bauen nicht oder weniger lohnt, dann merkt man ganz klar, dass diese Mietpreisbremse nichts anderes bewirken kann als einen entsprechenden Rückgang beim Neubau.
Sowohl Mieter als auch Vermietervertreter sind also unzufrieden mit der Mietpreisbremse, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Jedenfalls funktioniert's nicht. Weiter geht es hier mit der Immobilienlyrik. Hier preisen die Makler und Berater die Immobilie, die wach geküsst werden möchte. Ob sie im Koma gelegen hat, stellt man dann fest.
Dornröschen wartet schon auf Sie.
Im Dachgeschoss sind zwei attraktive Schlafzimmer mit Dachschrägen und Bädern en suite zu finden. Außerdem rundet ein großes Master-Schlafzimmer mit Bad und Ankleide diese Etage ab. Kleine, aber feine Details versprühen auf dieser Wohnebene eine heimelige und kuschelige Atmosphäre.
Dornröschen frisch geküsst, mit schicken Einheiten, beste Vermietbarkeit.
Das Viertel wird ebenso von Studenten geschätzt, deren Anzahl mit der in 2018 kommenden Uniklinik Augsburg nochmal beträchtlich ansteigen wird.
Bungalow in zentraler Innerortslage im Dornröschenschlaf.
Leider hat diese 2002 kernsanierte Immobilie durch Sturm und Feuchtigkeit ein wenig von ihrem alten Glanz verloren. Doch lohnt sich der Aufwand garantiert. Gerne erläutern wir Ihnen die Sie erwartenden Sanierungsmaßnahmen und geben die Kostenvoranschläge an Sie weiter.
Hier wird Dornröschen wach geküsst.
Darf es ein bisschen mehr als 0815 sein? Unser Tipp für die anspruchsvolle Familie oder das komfortbewusste Paar.
Dornröschen sollte wirklich nicht vergebens auf Sie warten, denn der Kaufpreis ist daher umso interessanter.
Normallos in Not, wenn Wohnen Luxus wird. Der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir mal in eine etwas andere Gegend mit etwas anderen Verhältnissen. Schauen wir nach Wien. Dort ist der Wohnungsmarkt ganz anders aufgebaut als in Deutschland. Der Stadtstaat Wien ist seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also seit der ersten österreichischen Republik, der größte Wohnungsbesitzer in der Hauptstadt. Anders als in Deutschland hat die Stadt auch in der Finanzkrise nicht verkauft und steht heute, was den Wohnungsmarkt angeht, entspannter da als jede andere westeuropäische Metropole. Carla Engelhardt.
Michael und Viktoria sind ein junges Wiener Paar. Sie studieren gemeinsam Tourismusmanagement und wollen zusammenziehen. Seit Monaten hat Michael im Internet bezahlbare Wohnungen gesucht.
Ich sage mal, das Angebot ist schon sehr groß. Also ich glaube, dass es überdurchschnittlich viel freie Wohnungen gibt. Preislich ist es sehr durchwachsen. Also so Privatmietewohnung würde für mich oder für uns jetzt im Moment nicht in Frage kommen, weil das dann schon deutlich die 10 Euro pro Quadratmeter großteils übersteigt. Und das ist einfach nicht leistbar bei 50 Quadratmetern momentan. Aber so über Genossenschaften und dergleichen gibt es durchaus immer wieder super Liegenschaften.
Die Auswahl ist groß. Der Stadt Wien gehören heute 220.000 Wohnungen. 200.000 weitere hat sie finanziell gefördert. Die meisten gehören den vielen Genossenschaften. Insgesamt leben von den 1,8 Millionen Wienerinnen und Wiener 2/3 in einer geförderten Gemeindewohnung. Mehr als 600 Millionen Euro hat die Stadt Wien, die zugleich auch ein Bundesland ist, pro Jahr dafür bereitgestellt. In Deutschland gibt nicht mal der Bund so viel Geld fürs Wohnen aus. Der Wiener Stadtrat für Wohnen, Wohnungsbau und Stadterneuerung, Michael Ludwig, ist nicht ohne Grund stolz auf das Wiener Modell.
Also ich glaube, das Geheimnis ist, dass es keine politischen Zäsuren gegeben hat in dieser Entwicklung, wenn man die Zeit des Faschismus absieht. Es hat eine kontinuierlich sozialdemokratisch geprägte Wohnbaupolitik gegeben, mit dem besonderen Schwerpunkt, kostengünstige Wohnungen anzubieten und auch die soziale Durchmischung im Auge zu behalten.
Als deutsche Städte wie Berlin und Dresden aus Geldnot ihre kommunalen Wohnungen verkauften, bewahrte die Stadt Wien ihren Bestand. Wohnungsnot oder heruntergewirtschaftete Wohnviertel kennt die Donaumetropole nicht, weil die Mischung stimmt.
Das heißt, die Adresse soll eigentlich nicht Auskunft geben, was wer verdient, was man sich leisten kann. Und da gibt es durchaus Beispiele in anderen europäischen Städten, die für mich nicht nachahmenswert sind.
Die Mieten pro Quadratmeter in Gemeinde- oder Genossenschaftsbauten liegen zwischen 3 bis 10 Euro. Auf dem privaten Wohnungsmarkt zahlt man das Zehnfache oder mehr. Michael und Viktoria können schon Ende September in ihr erstes gemeinsames Heim einziehen.
Eine Zweizimmerwohnung in einem schönen Gebäude, schön renoviert. Die Kosten liegen auf jeden Fall unter 10 Euro pro Quadratmeter. Das war für uns ein Kriterium. Und es sind ein paar angenehme Nebeneffekte, wie ein Balkon noch dabei. Und das war dann ausschlaggebend, dass wir uns für die Wohnung entschieden haben.
Geringe Mieten für die Mehrheit und ein restriktives, aber reformbedürftiges Mietrecht wirken in Wien beruhigend auf den privaten Wohn- und Immobilienmarkt ein. Für die Wiener Stadtverantwortlichen ist bezahlbares Wohnen ein Grundrecht, das sie verteidigen wollen.
Das Wiener Wohnbaumodell, das übrigens nicht nur zu bezahlbarem Wohnraum geführt hat und das schon über viele Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert inzwischen, sondern auch zu ausgesprochen schönen Stadtvierteln, die sehr belebt sind. Vorgestellt von Carla Engelhardt aus Wien. Niklas Mark, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und derzeit in New York, wahrscheinlich um sich Neubauten anzuschauen, aber wir erreichen ihn deshalb nur auf dem Handy. Guten Tag, Herr Mark.
Schönen guten Tag.
Sie haben zwar im vergangenen Jahr den Atlas der seltsamen Häuser und ihrer Bewohner veröffentlicht, wir wollen aber jetzt über das komplette Gegenteil sprechen, nämlich über triste Neubauten und triste Neubauviertel. Wie kommt es eigentlich, dass neue Stadtviertel hier bei uns in Deutschland, ich rede jetzt nicht von Wien, auch Monate und Jahre nachdem die Viertel fertig und bezogen sind, also nachdem da Leute wohnen, immer noch aussehen, als seien sie tot?
Ja, das kann man sagen, das hat zwei Gründe. Zum einen bekommen wir mit diesen Stadtvierteln eine Rechnung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Städte und Gemeinden über Jahrzehnte, kann man sagen, die öffentlichen Liegenschaften auch ohne Not verkauft haben, versilbert haben, um die Kassen zu füllen. Es gab in vielen deutschen Städten ja viel Gebiet, was in öffentlichem Besitz war. Das wurde einfach abverkauft, meistbietend. Und was wir jetzt sehen, ist eben das Ergebnis der Tatsache, dass der Wohnungsbau eigentlich privatisiert wurde in Deutschland. Und wenn man privatisiert sagt, dann heißt es, die Bauindustrie ist immer eine Industrie, die auch Interessen daran hat, mit dem, was sie macht, Geld zu verdienen, was ja auch legitim ist. Nur, wenn so etwas nicht staatlich gesteuert wird, sondern wenn man eigentlich die Leute mehr oder weniger machen lässt, was sie wollen, dann kommen eben eher Schlafburgen heraus. Und wenn man als Politiker jemanden nicht zwingt, auch ein paar Läden vorzusehen, öffentliche Orte vorzusehen, dann kommen eben Viertel raus, die aussehen wie Schlafburgen.
Was tut man also als Stadtplaner, als Stadtverwaltung, als Stadtparlament, wenn man jetzt diese Situation, dummerweise haben die Vorgänger im Amt diese Situation geschaffen, vorfindet, um lebenswerte Viertel zu schaffen, wo die Bewohner und die Besucher nicht schon von der Architektur angegähnt werden?
Es gibt mehrere Lösungen, die im Moment auch diskutiert werden. Wir haben ja gerade in Frankfurt einen dramatischen Abgang ganzer Bevölkerungsschichten ins Umland. Das sind meistens Menschen, die sich die Stadt nicht mehr leisten können. Junge Familien, die gerne in der Stadt geblieben wären, was kein Wunder ist bei Durchschnittspreisen, wenn man Kaufimmobilien betrachtet, von ja ungefähr fast 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das teuerste Hochhaus, was gerade in Frankfurt gebaut wurde, kostet 18.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind Preise, die sich nicht nur ärmere Menschen nicht mehr leisten können, sondern auch das Bürgertum, was eigentlich eine Stadtgesellschaft ausmacht. Das heißt, wir haben es hier mit einem ganz dramatischen Wandel zu tun der Stadt in eigentlich ein begehbares Anlagedepot für Menschen, die da oft dann auch kaum mehr wohnen und ganze Bevölkerungsschichten werden aus der Stadt vertrieben. Und um das einzudämmen, muss man zweierlei machen. Einmal muss es politische Setzungen geben, dass der Staat wieder aktiv in den Wohnungsbau geht, auch als Gestalter, dass man eben die Gestaltung von neuen Vierteln nicht herausgibt an einen Generalentwickler, der dann dort das macht, was er immer macht. Und es gibt in der Bauindustrie natürlich eine Tendenz, immer wieder das zu bauen, was man schon mal gebaut hat. Mhm. Das geht so weit, dass bestimmte Generalentwickler die gleichen Siedlungen, die sie schon mal gebaut haben, einfach woanders nochmal bauen. Das sind die Grundrisse im Computer, die Korridore im Computer, die davor gestellten trostlosen Stahlbalkone, die sind alle schon gerechnet und das bauen sie einfach nochmal, ersparen sie viel Geld. Und die Leute sind halt eh gezwungen, es zu nehmen, weil es nichts anderes gibt. Und in dieser Situation, wo die Bauindustrie mit der Erweiterung der Stadt enorm Geld verdient, aber dabei die Stadt selbst auf der Strecke bleibt, wenn wir mit Stadt meinen, Cafés, Lebendigkeit, Durchmischtheit. In dieser Situation muss der Staat eingreifen und Viertel umplanen, mehr Verdichtung fordern, andere Architekturen fordern. Das ist die eine Seite. Die andere Sache ist, wir haben ein großes Missverständnis in der Diskussion über Wohnungsbau in Deutschland. Wir reden immer von Quadratmeterpreisen. Das ist immer automatisch, das ist auch ein guter Indikator, um zu sehen, wie sich Städte verändern. Nur, was wir vergessen ist, dass es natürlich eine Wohnung bei den derzeitigen zu beachtenden Wärme-, Dämmstandards, Energiestandards einfach teuer zu bauen ist. Und wir können, wenn wir diese Standards erhalten wollen, und es wäre auch eine Diskussion zur Frage, ob man das will, wir können nicht unter einen gewissen Quadratmeterpreis kommen. Jetzt ist die Frage, müssen denn unsere Wohnungen eigentlich immer so groß sein, wie sie aktuell sind? Oder gäbe es nicht eine Architektur? Und da kann man eben das Beispiel Japan ins Feld führen. Wir haben in Japan wunderbare Beispiele, wie auch europäische Familien, die anders als Japaner leben, zum Beispiel auf 70 Quadratmetern zu viert wunderbar leben können. Das ist eine Frage der Gestaltung. Und wenn man die Wohnungen kleiner machen kann, weil sie qualitativ besser sind, weil sie besser entworfen sind, dann macht es auch nichts, wenn der Quadratmeterpreis ein bisschen höher ist. Deswegen halte ich diese Debatte, die in Frankfurt gerade läuft, dass man sagt, wir müssen Wohnungen schaffen, die einen Quadratmeterpreis bei der Miete von unter 10 Euro erreichen, das ist irreführend und das führt zu trostlosen Zuschachteln mit traurigen davorgestellten Stahlbeilbühnchen, die es auch nicht mehr retten. Die Diskussion ist falsch, glaube ich. Ich glaube, man muss weggehen von der Frage, wie drücke ich bei der Art, wie wir bauen, den Quadratmeterpreis unter eine bestimmte Grenze. Denn dann kann ich immer nur noch Sachen weglassen und dann kriege ich diese traurige Schuhkarton-Schachtel-Architektur. Sondern die Frage ist, können wir eventuell, was auch eine ökologische Anforderung ist, die Zersiedlung dieses Landes verringern und die Verdichtung der Stadt ermöglichen, indem wir sagen, wir kommen eventuell auch mit weniger Quadratmeter pro Person aus. Und wenn Sie mal schauen, seit 1990 hat sich der Quadratmeterbedarf in Deutschland fast verdoppelt pro Kopf. Und da kann man sich ausrechnen, wenn man das mal auf ein 80-Millionen-Land hochrechnet, was das an Zersiedlung bedeutet und was das eben auch bedeutet für fehlende Nachverdichtung. Denn wir können auch in Frankfurt noch sehr viele Räume verdichten und dort auch lukrative Wohnungen bauen, indem wir überlegen, brauchen wir wirklich so viel Quadratmeter pro Kopf.
Darf ich noch einmal nachfragen zu dem, was Sie zuerst über die Entwickler gesagt haben, über die großen Baufirmen? Sind es auch die großen Strukturen, die die Tristesse verbreiten? Würde es vielleicht auch helfen, jetzt mal abgesehen von der Größe der Wohnungen und der Einfachheit der Gebäude, die großen Investoren nicht gleich ganze Gebiete planen zu lassen, sondern die Gebiete aufzuteilen, sodass kleinräumigere Strukturen entstehen, die etwas menschengerechter wären? Also ich meine, wenn man zu Fuß durch die Stadt gehen will und nicht immer nur mit dem Auto fahren will zumindest.
Das halte ich für unbedingt richtig. Das setzt aber eine ganz wesentliche politische Vorentscheidung voraus, dass nämlich eine Stadt sagt, wir parzellieren den Grund, den wir verkaufen und wir verordnen, dass eben nicht ein Developer eine Fassade macht, die 300 Meter lang ist und die immer gleich ein Lochfenster hat. Dann sieht das aus wie so ein riesiges Rastergebiet, sondern das heißt, man müsste sagen, als Politik, wir parzellieren die Stadt so, dass auch eine Familie oder ein Verbund von, sagen wir, drei Familien sich ein Grundstück kaufen kann und dort ein Dreifamilienhaus draufbauen kann, ein Stadthaus. Das ist eine politische Entscheidung, die muss man vorher treffen. Wenn man ganze Areale ausschreibt, und jetzt wird in Frankfurt ja auch immer wieder darüber gesprochen, wir müssen ein neues Stadtteil bauen, das klingt erstmal toll, kann aber fatal sein, wenn dieser Stadtteil von drei Developern entwickelt wird, die damit auch noch Geld machen. Dann haben wir nämlich sozusagen im Radikalfall drei gigantische Riegel da stehen. Und kein städtisches Leben. Und städtisches Leben entsteht immer, das kann man historisch sehr gut sehen, wenn sehr verschiedene und unterschiedliche Interessengruppen, Ethnien, Bevölkerungsschichten sich auf engem Raum zusammenraufen und etwas entstehen lassen.
Niklas Mark, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und derzeit in New York, um sich dort Neubauten anzuschauen. Recht herzlichen Dank dorthin. Normalos in Not, wenn Wohnen Luxus wird, der Tag in HR2 Kultur.
Für Kenner ein Traum.
Bei der hier angebotenen Immobilie handelt es sich um eine unterkellerte Doppelhaushälfte, die etwa im Jahre 1932 errichtet wurde. Die Wohnfläche teilt sich auf in drei Räume, Küche und Diele. Hinzu kommt das rund 5 Quadratmeter große Bad, welches im ursprünglichen Stall errichtet wurde und über eine niedrige Türe erreichbar ist.
In diesem Haus erwarten Sie Stil, Komfort und die Liebe zum Detail.
Dieses Wohnhaus mit angebauter Scheune, Stallung und einem ehemaligen Hühnerstall, Werkstatt als Zusatzgebäude, bietet Ihnen in allen Lebenslagen freie Entfaltungsmöglichkeiten. Durch handwerkliches Geschick können Sie sich ein schönes Zuhause erschaffen.
Die Ausstattung ist insgesamt als einfach zu bezeichnen.
Das Wohn- und Geschäftshaus ist altersgemäß renovierungsbedürftig. Letzte Renovierungen erfolgten im Jahre circa 1985. Über einen Austausch der Elektroheizung könnte man nachdenken. Hier können Sie wohnen und arbeiten unter einem Dach. Nutzen Sie diese Gelegenheit und rufen Sie uns an.
Das Objekt bedarf einer umfassenden Sanierung.
Das war unser drittes Kapitel Immobilienlyrik, wiederum alles Originalzitate. Die Kenner, die sich auf die hier angepriesenen Immobilien einlassen sollten, mindestens Handwerker sein, vielleicht gleich besser Abrissunternehmer. Wohnungsnot im Ballungsraum, was tun? Verdichten, sagen die Stadtplaner, also Baulücken schließen, Häuser aufstocken, Dachstühle ausbauen, neu bauen, auch auf die Wiese, nicht gut für das Stadtklima, umweltschädlich auch, bodenvernichtend. Und dann war da noch ein Stichwort gefallen, umwidmen. Bauten zu Wohnbauten machen, die als solche nicht geplant waren. Konversion nennt man das. Konvertiert vom Bürohaus zum Wohnhaus wurde in Frankfurt-Niederrad zum Beispiel in einem Viertel, das mal als Bürostadt Niederrad geplant worden war. Max Knieriemen hat dort gefragt, wie es sich so wohnt im ehemaligen Büro.
Ein kleiner Raum, 16 Quadratmeter, spärlich eingerichtet mit Klappbett und glatten weißen Holzmöbeln, inklusive Kochnische und Minibad. Noch nicht einmal seinen kleinen Schrein mit Real Madrid-Fanartikeln hat Juan Lopez hier aufgebaut. Dennoch mag er sein Mikroapartment, vor allem wegen der zentralen Lage in Frankfurt-Niederrad.
Das ist natürlich für mich super, weil ich bin zwar außerhalb Frankfurts, aber trotzdem noch zentral, habe die Stadt direkt um die Ecke, habe aber auch gleich den Stadtwald hier um die Ecke, was fürs Wochenende natürlich wieder gut ist. Man hat eigentlich so ziemlich alles, was man braucht.
Juan Lopez bewohnt eine von insgesamt 196 Wohneinheiten in einem Hochhaus in der Hahnstraße. Der Clou, das Wohngebäude war vor wenigen Jahren noch ein Bürokomplex, und zwar die Konzernzentrale des Handelsunternehmens Coop. Heute gibt es Coop nicht mehr. Das Hochhaus stand lange leer. Der Umbau zum Wohnraum ist nicht mit jedem Bürogebäude möglich. Neben Brandschutz, Deckenhöhe und technischer Ausstattung steht oft die Gebäudebreite einem Umbau im Weg. Bürogebäude sind oft breiter als Wohnhäuser. Dadurch fällt nicht genug Licht in die Mitte des Gebäudes, berichtet Attila Özkan, Vorsitzender der Mercurius Real Estate, die das Objekt realisiert hat. In der Hahnstraße war das anders. Eine lohnende Investition.
Also das Objekt haben wir fertiggestellt zum Anfang Dezember und wir haben jetzt Mitte Januar und das Objekt ist eigentlich voll vermietet. Also wir haben die Vollvermietung innerhalb von 2 Monaten komplett dargestellt.
Aufgrund des hohen Quadratmeterpreises entstehen in Niederrad vor allem kleine Wohneinheiten, etwa für Berufspendler. Wenn es nach Detlef Hans Franke von der Standortinitiative Niederrad geht, sollen dennoch auch bald Familienwohnungen in Niederrad entstehen.
Also Dreizimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen. Diejenigen, die diese Familienwohnungen bauen, unter anderem die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding, versuchen am Ende einen Mietpreis zu erreichen, der bei 12 Euro, vielleicht 12,50 Euro liegt. Das ist etwas, was sich in einer Region und einer Stadt wie Frankfurt noch der Normalverdiener leisten kann, auch wenn es an der oberen Grenze ist.
Also etwa 1.000 Euro für 80 Quadratmeter. Juan Lopez zahlt allerdings rund 400 Euro für seine 16 Quadratmeter. Der Vermieter nimmt also etwa doppelt so viel Geld ein. Günstig sind die Wohnungen in Niederrad also nicht. Allerdings sollen noch mehr davon entstehen. Für den akuten Wohnungsmangel in Frankfurt bleibt es ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das ist ein älterer Beitrag gewesen, den wir aus dem Archiv gefischt haben. Professor Martina Klerle, Direktorin des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik und Geschäftsführerin der Hessischen Landgesellschaft des Siedlungsunternehmens des Landes Hessen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwimm.
Wir sprechen jetzt aber nicht über die Entwicklung auf dem Land, sondern über die in der Stadt. Wir haben gehört, da wurde eine Entwicklung verschlafen, zum Teil wohl auch aus ideologischen Gründen nichts getan. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Der Ballungsraum ächzt unter dem Druck des Zuzugs, vor allem Frankfurt. Viele sagen, wir müssen die Bauvorschriften lockern. Wir haben zu viele Auflagen, vor allem zu viele in Sachen Umweltschutz. Das verzögert die Planung und den Bau. Ist das richtig?
Also so würde ich nicht sagen. Wir haben viele Vorschriften und vieles ist viel zu bürokratisch. Und ich denke, wir können vieles vereinfachen. Aber was die Baugenehmigungen betrifft, haben wir, denke ich, viele Möglichkeiten, schnell zu handeln. Der Siedlungsdruck ist gerade extrem hoch. Wir brauchen mehr Wohnungen. Wir müssen an Umwidmen denken. Aber wir dürfen auch nicht blind jetzt Fehler machen, die wir später bereuen. Und ich denke, wenn wir intelligent planen und umfänglich planen, dauert das nicht länger, wie wenn wir von der Stange planen.
Wir haben eben schon gesprochen über triste Neubauviertel mit ewig immer gleichen Fassaden und unbelebten Quartieren, die dabei rauskommen. Ja. So aus den Computern der Investoren in die Realität versetzt sozusagen und damit die Stadt mit noch mehr Autos zugestopft, weil man da sich eigentlich zu Fuß nicht mehr bewegen mag, weil es eigentlich nicht gemütlich ist in diesen Vierteln. Wie kann man sowas vermeiden?
Ja, wir sprechen immer über Biodiversität, aber wenn wir über unsere eigenen Gebäude sprechen, dann haben wir oft gern das Gebäude von der Stange. Und man kann da einfach viel konzentrierter und intelligenter vorgehen. Also wenn ich nur dran denke, wie viele Autos da sind, die nicht da sein müssten, dass wir mehr Carsharing-Angebote nutzen könnten. Eines, was wir auf jeden Fall ändern müssen, ist die Stellplatzsatzung. Man verlangt ja gerade, dass man viele Stellplätze hat. Das heißt, wir werden dann auch viele Autos haben. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, das besser zu machen. Und die Eintönigkeit, die Sie angesprochen haben, also da müssten wir ein bisschen vielfältiger vorgehen, dass wir zum Beispiel in den Fassaden auch Fassadenbegrünung zulassen, um zum Beispiel die Frischluftproduktion dann zu steigern, um den die CO2-Absorption zu erhöhen oder Feinstaub auch zu binden, dass wir die Fassaden und die Dächer für die Energieproduktion nutzen, sodass, wenn wir bauen und wenn wir umbauen, dass wir dann immer daran denken, dass jedes Gebäude mit einem Energieplus rauskommen muss.
Das heißt, die Stadt würde dann Energie produzieren, statt welche zu verbrauchen am Ende. Das Statussymbol Auto haben Sie schon angesprochen. Was vorhin schon im Gespräch war, ganz kurz wenigstens angesprochen, die Frischluftschneisen. Wir bauen ja neue Stadtviertel. Frankfurt auch, nicht nur Frankfurt, andere Städte im Rhein-Main-Gebiet erweitern. Es gibt überall in dem Ballungsraum neue Stadtviertel oder kleine Anbauten, Erweiterungen von Wohngebieten. Was ist mit den Frischluftschneisen? Wenn die alle zugebaut sind, dann ist es in der Stadt irgendwann unerträglich, oder?
Das ist richtig. Da muss man wirklich sorgfältig darauf achten, dass die nicht zugebaut werden. Und da gibt es neue Technik, wie man herausfinden kann, welche Bereiche nicht zugebaut werden dürfen und welche zugebaut werden dürfen. Also wir haben zum Beispiel für die Stadt Frankfurt, aber für viele andere hessische Städte auch ein 3D-Stadtmodell, wo wir über Befliegungen, die alle 2 Jahre neu erhoben werden, vom Land beauftragt werden. Und mit diesen Daten kann man sogenannte Frischluftschneisen simulieren, kann man Frischluftproduktion und Kaltluftproduktion erkennen und dann auch wissen, wo darf man auf gar keinen Fall zubauen, wo muss man sogar ein Gebäude wegnehmen, damit das dahinter entstehende Wohngebiet mehr Frischluft hat.
Also der Neubau muss nicht oder der Zubau muss nicht unbedingt unökologisch sein. Eine Frage habe ich auch noch zu den Baumaterialien mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich weiß aus dem Norden, wo ich auch wohne, dass dort Holzständerbauten gebaut werden. Also man hat dort immer zweischalig gebaut. Jetzt baut man innen mit Holz die dicken Wände und dann kommt ein kleiner Luftabstand und dann wird ein Klinker davor gesetzt, sodass das wieder aussieht, wie ein norddeutsches Haus gefälligst auszusehen hat. Wie wäre es denn mit solchen neuen Baumaterialien auch in der Stadt?
Das wäre klasse, bringt mehr Vielfalt und mehr Möglichkeiten, das auch herauszukitzeln, was da drin ist. Vor allem im Umbau kann man die alte Fassade nutzen und dann innen oder außen einen Holzständer dazu packen, damit man die Dämmung hat und trotzdem die alte Struktur, wenn man sie erhalten will, auch erhalten kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich fände das gut, wenn man nicht nur immer Styropor davor klatscht.
Professor Martina Klerle, die Direktorin des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur und Bauingenieurwesen. Wir haben Sie auf der Grünen Woche in Berlin erreicht, deshalb etwas schlechte Handyqualität. Normalos in Not, wenn Wohnen Luxus wird. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag und dann erwartet Sie an dieser Stelle Claudia Sauter. Bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwinden.